Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten.
Hallo und herzlich willkommen zur Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ETWM. Vor mir sitzen meine bloggenden Kollegen Sascha Feeth und Jochen Fiedler.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Und mein Name ist Esther Pakulat, ich führe fragend durch die Runde. Heute steht unser Podcast unter der Überschrift Statistik vor Gericht, True Crime und falsche Wahrscheinlichkeiten. Also statistisch gesehen gehören True Crime Podcast ja zu den beliebtesten Formaten von Podcasts. Also ich glaube, jeder, der irgendwie Podcast hört, hat gefühlt auch schon mal einen True Crime Podcast gehört. Deshalb haben wir uns gedacht, ja, warum nicht einfach unseren Statistik-Podcast mal mit ein bisschen echten Kriminalfällen aufpeppen und die Reichweite erhöhen. Also ja, ganz so plump war es jetzt auch natürlich nicht. Wir haben auch diesmal uns von Medienfundstücken und Artikeln inspirieren lassen. Und Jochen, erzähl doch erstmal gerne, worum es da so ging in einem der Artikel oder was für Fälle uns da begegnet sind.
Ja, der erste Fall, den wir jetzt ein bisschen prominenter behandeln, das ist ein von seinem Typus her jetzt nicht unbedingt der spektakulärste Kriminalfall. Es war kein Mord, es war kein Amoklauf, es war kein Terroranschlag, sondern es war mehr oder weniger ein Raub. Ja, man müsste sagen, Raub ist klar das. Und das war in Los Angeles 1964 und da ist eine Dame, Juanita Brooks, gerade spazieren gegangen, weil sie gerade vom Einkaufen nach Hause kam und hatte so einen kleinen, so einen kleinen Rollkoffer mit sich oder so eine Rolltasche. Und da lag dann obendrauf auch ihr Portemonnaie und das hat dann anscheinend irgendein Dieb gesehen und hat sie umgestoßen, sodass sie es nicht unbedingt gesehen hat, wer sie da umstößt im ersten Moment. Und als sie dann vom Boden hochgeguckt hat, dann hat sie dann gesehen, wie da eine Frau mit dunkler Kleidung und hellem oder dunkelblauem Haar weggerannt ist. Und sie hat relativ schnell bemerkt, dass ihre Brieftasche geklaut war. Gleichzeitig hat dann ein Zeuge, der nicht weit entfernt war, hat dann gehört, dass eine Dame geschrien hat und hat dann auch geguckt und weil er gerade in seinem Vorgarten irgendwas am Machen war und hat dann gesehen, das ist eine Frau mit dunkelblauem Pferdeschwanz und die steigt jetzt gerade in ein gelbes Auto hinein. Und da sitzt noch jemand am Steuer, das ist ein schwarzer Mann gewesen mit einem Schnauzer und einem Bart. Also das ist im Englischen wird das so aufgeteilt, das war ein relativ markanter Bart also insgesamt. Und diese Beschreibung passt jetzt nun relativ gut auf zwei Personen, die auch schon Polizei bekannt waren, und zwar auf Janet und Malcolm Collins. Und die hat man dann entsprechend auch irgendwann bekommen und hat dann befragt dazu, was sie denn zu der Sache sagen und die haben jetzt aber nicht bestanden und sie wurden auch nicht eindeutig von dem Zeugen identifiziert. Also da gab es dann auch ein paar Unstimmigkeiten. Er hat nicht sofort gesagt, das waren die, sondern war sie ein bisschen unsicher.
Tja, hört sich soweit erstmal nicht sehr besonders an für einen Kriminalfall.
Und das wäre wahrscheinlich auch so geblieben, hätte denn der Staatsanwalt nicht einen Mathematiker eingeschaltet. Die Idee war, dass der die Wahrscheinlichkeit berechnen soll, dass die Collins unschuldig sind. Also der Staatsanwalt hätte das Collins-Pärchen ja eigentlich am liebsten verknackt und ist da den umgekehrten Weg gegangen und wollte beweisen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie denn unschuldig sein könnten. So, dazu hat er ein paar Annahmen über Häufigkeiten getroffen. Also zuerst hat er gesagt, jede dritte Frau ist blond. So, jede zehnte Frau trägt einen Pferdeschwanz. Jedes zehnte Auto ist gelb. Jeder vierte Mann hat einen Schnauzbart. Jeder zehnte Mann hat einen Bart. Und nur jedes tausendste Pärchen ist bezüglich Hautfarbe ein gemischtes Pärchen. So, wenn ich jetzt diese Zahl, also jede dritte Frau ist blond, jede zehnte Frau hat einen Pferdeschwanz, wenn ich die jetzt multipliziere, dann komme ich auf 1 zu 12 Millionen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das heißt, dann gebe ich eigentlich schon die richtige Antwort. Ich sag mal, was der Staatsanwalt daraus gemacht hat, der hat gesagt, die Unschuldswahrscheinlichkeit ist also 1 zu 12 Millionen. Und 1 zu 12 Millionen, das ist so klein, gering genug, dass man das Paar schuldig gesprochen hat.
Das war haltbar. Also, und was war das überhaupt für ein Mathematiker, bitteschön, der sowas aufstellt?
Ja, das ist die beste Frage, glaube ich, in diesem Kontext, welcher Mathematiker sowas macht und sich für sowas hergibt und dann irgend so eine Berechnung anstellt. Also der Fall ging dann auch tatsächlich in Berufung und wurde dann auch, glaube ich, gecasht. Also es gibt halt mehrere Probleme an diesem Ding. Also das erste Problem ist natürlich die Zuverlässigkeit von Zeugen. Und das weiß man ja mittlerweile sehr genau in der Kriminalistik, dass Zeugenaussagen nicht unbedingt die besten Zeugnisse für eine Tat sind. Also Menschen irren sich einfach sehr häufig und sie ordnen Dinge falsch ein. Und wenn sie sich dann wieder erinnern an irgendetwas, dann erinnern sie sich sehr oft falsch. Also das ist super schwierig, mit Zeugenaussagen oder mit einzelnen Zeugenaussagen präzise zu arbeiten. Das heißt, man kann sich ja sehr leicht an irgendeiner Haut, an einer Haarfarbe, ja, falsch erinnern. Je nachdem auch, wie die umgebenden Variablen sind, also wie die Sonne scheint, ob es jetzt eher hell ist, ob es jetzt eher dunkel ist. Oder es könnte ja auch sowas sein, dass da jemand eine Perücke oder einen falschen Bart hat. Das weiß man ja alles nicht a priori. Und deswegen muss man da mit Zeugenaussagen generell sehr, sehr vorsichtig umgehen und die nicht jetzt einfach als bare Münze nehmen und sagen, okay, das ist jetzt so. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, sind diese Häufigkeiten, die da oben auftauchen, die jetzt Sascha genannt hat. Und zwar, es gab in diesem Prozess kein Beleg für diese Wahrscheinlichkeiten. Die wurden tatsächlich von diesem Mathematiker einfach mal so angenommen. Also da gab es jetzt keine Studien, da gab es jetzt keine valideren Aussagen dazu, sondern das sind also Plausibilitätsaussagen. Ja, es kann ungefähr so 1:3 sein. Und ja, das ist sehr schwierig und dann landet man auch sehr schnell in dieser Verfügbarkeitsheuristik, dass man eben irgendwas nimmt, was einem jetzt über den Weg läuft, wenn man es halt irgendwie mal gehört hat oder wenn man denkt, damit kann man irgendwie einen komplexeren Sachverhalt irgendwie einordnen. Also das ist schon sehr schwierig, also allein mit diesen empirischen Häufigkeiten zu rechnen. Das dritte Problem und eigentlich das größte Problem an dieser Sache ist, als Statistiker und als Mathematiker krausen mir da so die Fingernägel hoch oder rollen sich mir da die Fingernägel hoch, wenn man einfach solche Wahrscheinlichkeiten mal multipliziert. Weil das Problem ist, um Wahrscheinlichkeiten multiplizieren zu können, müssen diese Ereignisse unabhängig sein. Statistik nennt man das stochastische Unabhängigkeit. Weil es können ja auch Dinge immer zusammen auftreten, paarweise auftreten. Also eine blonde Frau kann auch häufig einen Pferdeschwanz haben. Das ist nicht unabhängig. Also jetzt, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür haben möchte, dass eine blonde Frau einen Pferdeschwanz hat, dann kann ich jetzt nicht einfach ein Drittel mit einem Zehntel multiplizieren, weil eben in diesem ein Drittel steckt diese ein Zehntel so ein bisschen drin und in diesem Zehntel steckt eben auch das ein Drittel drin. Und gleichzeitig kann ich jetzt nicht einfach das gelbe Auto dran multiplizieren. Ebenso mit dem Bart, diese Kombination, die er da eben berechnet hat, kann ich jetzt auch nicht einfach sagen, das ist unabhängig voneinander. Das heißt, ein Mann hat jetzt zufälligerweise einen Schnauzbart oder einen Backenbart und zufälligerweise halt beides. Das funktioniert so nicht. Also das ist völlig wild, sag ich mal. Also super wild.
Okay, dann weg vom Wilden. Was sieht die Wahrscheinlichkeit denn eigentlich aus?
Also Jochen hat ja gerade schon erläutert, dass die Wahrscheinlichkeit nicht richtig bestimmt wurde. Das ist ein ganz grundlegendes Problem. Und dann, selbst wenn sie richtig bestimmt worden wäre, also wenn wir uns mal ganz kurz darauf einigen könnten, dass dieses 1:12 Millionen richtig wäre, dann darf man den Wahrscheinlichkeitsbegriff hier eigentlich so gar nicht verwenden. Also zunächst mal, wenn ich jetzt also diese Annahmen mal überprüfen würde und würde sagen, okay, welcher Anteil der Frauen ist denn tatsächlich blond? Welcher Anteil der Paare ist tatsächlich bezüglich Hautfarbe ein gemischtes Paar? Und so weiter. Wenn ich alle Abhängigkeiten richtig berücksichtigen würde und selbst wenn ich dann auch in die Nähe von 1:12 Millionen komme, dann sagt das ja nur, dass jedes 12-millionste Paar auf die Beschreibung passt. Das heißt, wenn ich zufällig ein Paar rausgreife aus dieser Stadt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Paar genau auf die Beschreibung passt, 1:12 Millionen. So, und je nach Größe der Stadt ist das ungefähr ein Paar, ne? Also eine Stadt, die ungefähr 12 Millionen Paare hat, die da drin wohnen, dann werde ich ungefähr 1 erwarten können im Mittel. Wenn die Stadt aber ein bisschen größer ist, dann könnte ich auch 2 oder 3 Paare in dieser Stadt finden, die auf die Beschreibung passen. Und dann würde die Wahrscheinlichkeit ja plötzlich runter auf 50-50 kommen. So, aber generell würde ich hier eigentlich nicht von Wahrscheinlichkeiten reden, denn wir reden hier nicht von zukünftigen Ereignissen, die wir vorhersagen wollen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den ersten 6 Monaten des Jahres Geburtstag habe? Dann kommt einem leicht ein 50-50 über die Lippen oder 50%. Ne? Also entweder habe ich in den ersten 6 Monaten des Jahres Geburtstag oder in den zweiten 6 Monaten des Jahres. Und das stimmt auch, wenn ich jetzt eine zufällige Person irgendwo rausgreife, dann ist das eine 50-50-Wette. Aber aus meiner Sicht ist das keine 50-50-Wette. Ich weiß, wann ich Geburtstag habe und ich weiß das sicher. Ja? Und wenn der Staatsanwalt jetzt also berechnet, dass ein beliebiges Paar auf die Beschreibung passt und sagt, hey, so ein Zufall, nur jedes 12-millionste passt und ausgerechnet ihr passt da drauf, wie unwahrscheinlich, dann würden die Collins sagen, nee, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Wir wussten die ganze Zeit, dass wir auf die Beschreibung passen. Ne? Also es ist ja kein zukünftiges Ereignis. Und generell, wenn man dieser Argumentation, folgt, dann müsste man jede, die jemals im Lotto gewonnen hat, bezüglich Betrug verurteilen. Denn wie unwahrscheinlich ist es denn bitte im Lotto zu gewinnen? Man hat jetzt trotzdem im Lotto gewonnen, also hat man wahrscheinlich gemogelt. Ne? Also dann dürfte es keine Lottogewinner mehr geben.
Guter Vergleich, da sind wir wieder bei unserem Lotto-Beispiel. Kennen wir schon aus anderen Folgen. Ja, aber ist Statistik dann überhaupt brauchbar vor Gericht?
Ja, also ganz prinzipiell schon. Also es kommt ja auch immer dann ein bisschen auf die Wahrscheinlichkeiten drauf an. Wir kennen ja Wahrscheinlichkeiten auch aus dem Bereich der Fingerabdrücke und auch aus dem Bereich der DNA-Analyse. Und da ist es tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass da irgendwo mal eine Doppelung auftaucht oder dass die Wahrscheinlichkeit oder dass eben jemand auf irgendetwas passt, dass das extrem gering, also dass die wirklich extrem gering ist, dass es noch auf irgendeine andere Person passt. Also das ist dann wirklich im Bereich von 1 zu 100 Millionen oder keine Ahnung was. Also das ist dann schon in einem extrem geringen Bereich. Und dann muss man sich immer überlegen, in welche Richtung arbeitet man dann. Also hier oben war es jetzt eben so, man hat jetzt eben die Collins relativ singulär anhand dieser Aussage eben mit verurteilt. Und so rum funktionieren eigentlich auch Fingerabdrücke nicht oder die DNA-Analysen nicht. Also jetzt einfach, wenn irgendwo ein Staatsanwalt jetzt einfach nur eine DNA finden würde vor Ort, dann würde jetzt eine Person, auf die DNA passt, jetzt nicht unbedingt verurteilt werden, sofort. Da gab es mal diesen ganz, ganz berühmten Fall mit dem Phantom von Hannover, glaube ich, war das, wo dann man festgestellt hat, ah, da hat jetzt eine Person überall in Deutschland Verbrechen begangen und so völlig wild und so völlig ohne Zusammenhang. Und dann hat man festgestellt, ja, okay, das Problem war, dass die Stäbchen, mit denen man die DNA-Analysen genommen hat, dass die verunreinigt waren, dass da ein bisschen andere DNA dran war. Das heißt, auch sowas kann passieren. Und deswegen reicht das nicht aus. Also das darf nicht der alleinige Grund sein. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt, um weitere Investigationen zu unternehmen. Also wenn jetzt der Staatsanwalt gesagt hätte, okay, wir wissen, dass es jetzt nicht so viele von diesen Paaren gibt, ohne jetzt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten dran zu klatschen, und gesagt hätte, okay, wir untersuchen das jetzt mal weiter und gucken, ob es jetzt weitere Beweise dafür gibt. Und wenn man diese Beweise dann zusammengetragen hätte, dann wäre dann vielleicht da irgendein schlüssiges Bild raus geworden oder eben nicht. Aber es sollte nicht so sein, dass man so windige Wahrscheinlichkeiten für irgendeine Begründung hinnimmt, außer diese Wahrscheinlichkeiten sind wirklich so gut, dass sie über jeden Zweifel erhaben sind. Also wenn jetzt eine Analyse gebracht hätte, dass es in ganz Amerika nur ein einziges Paar gibt, auf das diese Beschreibung zuträfe, dann hätte man vielleicht darüber argumentieren können, dass man das alleine aus den zwei Zeugenaussagen, gut, da muss man noch ein bisschen Abstriche machen, weil Zeugenaussagen sind ja nicht so valide, aber dann hätte man vielleicht das eher nehmen können. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Also man muss eigentlich den anderen Weg herumnehmen. Man muss diese Wahrscheinlichkeiten als Anlass nehmen, dann eben gucken, was man hat und dann eben weiter untersuchen. Und der zugrunde liegende mathematische oder statistische Grund ist dann so ein bisschen, dass man gerne bedingte mit unbedingten Wahrscheinlichkeiten verwechselt. Also bedingte Wahrscheinlichkeiten sind immer, es gilt eine Bedingung und unter dieser Bedingung gilt dann Wahrscheinlichkeit so und so. Das heißt, in unserem Fall wollten wir eigentlich die Wahrscheinlichkeit, wollen wir die Wahrscheinlichkeit herauskriegen, dass Janet und Malcolm Collins schuldig sind, gegeben der Informationen über ihr Aushund / Auto. Das heißt, das ist so eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Jetzt die vom Statistiker errechnete Wahrscheinlichkeit, also sehr zweifelhaft errechnete Wahrscheinlichkeit, ist aber diejenige, dass ein zufällig gezogenes Paar vom Aussehen Auto ähnlich ist zu Janet und Malcolm Collins. Das ist nicht dasselbe. Also die kann man miteinander verrechnen mit Bayes, ist egal, aber kann man miteinander verrechnen. Aber es sind nicht dieselben Wahrscheinlichkeiten, die hier auftauchen. Und deswegen muss man sich immer sehr, sehr vorsichtig darüber sein oder sehr darüber im Klaren sein, über was für Wahrscheinlichkeiten man redet oder was da jetzt im Hintergrund abgeht. Und eines der berühmtesten Beispiele dafür, wo man leicht mit dieser Identifikation von diesen Wahrscheinlichkeiten durcheinander kommt, ist das sogenannte Ziegenproblem. Und ich bin mir sicher, dass kennt ihr wahrscheinlich alle und wahrscheinlich auch viele von den Zuhörern kennen das schon. Und das ist dieses berühmte Problem, wo man drei Tore hat. Hinter einem ist ein Hauptgewinn, hinter zwei anderen ist eine Niete. Und jetzt muss man erstmal initial ein Tor raten und der Moderator ruft mir dann eines der anderen beiden. Und dann ist jetzt die berühmte Frage, soll man wechseln oder nicht?
Erinnert mich ein bisschen an gehe aufs Ganze mit dem Zonk.
Genau, das ist das gleiche Prinzip, aber bitte antworte mal noch nicht, denn ich verrate jetzt einfach die Lösung. Also, man sollte nicht wechseln, ne? Also, man rät von Anfang an ein Tor. Der Moderator, Moderatorin öffnet dann das jeweils andere Tor, hinter dem eine Niete war. Und du bleibst dann bitte trotzdem in jedem Fall auf dem Tor, was du dir am Anfang ausgesucht hast. Denn du wusstest vorher, dass ja hinter mindestens einem der beiden anderen Tore eine Niete stehen wird. Der Moderator hat dir nicht die geringste neue Information gegeben. Also wieso zum Teufel sollte das deine Entscheidung beeinflussen? Und ein vernünftig denkender Mensch wird das Tor nicht wechseln.
Okay. Jetzt komme ich mir leicht beeinflusst vor.
Ja, ich habe dich auch gerade angelogen. Denn das Problem bei diesen Ziegenproblemen oder bei bedingten Wahrscheinlichkeiten ist, wenn man die falsche Argumentation selbstbewusst genug vorträgt, ja, dann kann man sehr leicht, also das hat eine gewisse Überzeugungskraft. Und es ist sehr leicht vorstellbar, dass so eine Jury, dass wenn man der einen Mathematiker präsentiert und der sagt, nein, nein, das ist richtig gerechnet und ihr solltet das Tor auf keinen Fall wechseln, dass man die dann relativ leicht mit so einer Scheinkompetenz überzeugt.
Also sollten versierte MathematikerInnen auf jeden Fall bei solchen Shows mitmachen. Aber ich glaube, bei Geh aufs Ganze ist es nicht ganz so easy und es gibt mehrere Gewinne und nicht mehrere Nieten. Ne?
Ja, also um jetzt vielleicht auch das jetzt nicht so konfus stehen zu lassen, also beim Ziegenparadoxon sollte man wechseln. Ne? Also man sucht sich am Anfang ein Tor aus, Moderator öffnet dann eins der anderen beiden Tore, hinter dem eine Niete war, und dann wechselt man auf jeden Fall. Das ist auch ganz leicht einzusehen, denn man gewinnt nur dann, wenn man also jetzt nicht wechseln würde, ne? Dann gewinnt man nur dann, wenn man von Anfang an das richtige Tor ausgesucht hat. Das passiert in einem von drei Fällen, ne? Wenn der Gewinn zufällig verteilt ist hinter den drei Toren. Und in den anderen zwei von drei Fällen gewinnt eben die Wechselstrategie. Also tatsächlich beim Ziegenparadoxon auf jeden Fall Tor wechseln.
Und das Problem ist auch so ein bisschen, was man hier jetzt auch reinkommt, ist so diese Verwirrung durch Zahlen, sage ich mal. Also Zahlen gaukeln immer eine gewisse Kompetenz vor. Das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten berechnet und dann irgendeinen Wert dran bappt und sagt, das ist 1 zu 12 Millionen oder das ist jetzt ein Drittel oder ein Halb oder keine Ahnung was, das wirkt deutlich kompetenter, als wenn ich sagen würde, das ist jetzt sehr wahrscheinlich oder das ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Weil es wirkt so, als ob sich da jemand wirklich Gedanken dazu gemacht hätte und das eben präzise ausgerechnet hätte. Wenn man das dann, wie Sascha schon sagte, sehr selbstbewusst vorträgt, dann tappt man sehr leicht in die Falle und denkt dann auch, ja, der hat recht, das ist richtig. Weil ich meine, er nennt Zahlen, das wirkt kompetent. Also dann tappt man sehr leicht in die Falle, deswegen muss man da aufpassen, ja.
Also zurück von den Fallen mit Ziegen, zurück zum Gericht.
Ja, also solche Fälle gab es auch noch in anderen. Also gab es noch andere Beispiele. Da gab es zum Beispiel auch noch den Mordprozess um O.J. Simpson, wo es dann auch zahlreiche solcher Probleme und Argumentationen gab, wo der Anwalt von ihm das, glaube ich, sehr, sehr geschickt gemacht hat und alle Register aus Täuschungen, aus Überzeugungen, aus Manipulationen gezogen hat und ihn deswegen dann auch letztendlich freigesprochen bekommen hat. Aber den machen wir vielleicht mal separat, weil der ist auch an sich ein sehr interessanter Fall und auch einer der größten, glaube ich, Prozesse, die es jemals wahrscheinlich weltweit gab. Also das ist an sich auch schon sehr spannend. Und ja, selbst wenn man jetzt keine Fehler machen würde bei diesen statistischen Argumentationen oder wenn man die jetzt wirklich mit in den Gerichtsprozess aufnehmen würde, standardisiert, dann ist jetzt immer die Frage, wo zieht man denn jetzt die Grenzen genau? Das heißt, wenn man das jetzt quantitativ dranbappen will, dann ist immer die Frage, ja, was für eine konkrete Zahl bappt man da dran? Ich meine, inhärent ist schon irgendwo klar, dass der Anwalt oder der Richter für sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit bildet, aber der quantifiziert die nicht aus. Aber wenn wir jetzt eine Zahl dran bappen, dann müssen wir uns auch irgendwann Gedanken darüber machen, ab welcher Grenze sprechen wir denn jemanden schuldig? Reichen dann 99%, reichen 99,9, 99,99? Und egal, welche Grenze wir da jetzt genau wählen, das ist immer ein Kompromiss zwischen falsch positiv und falsch negativ. Das kennen wir ja schon von den Tests, von den Schnelltests. Das heißt, je höher die Wahrscheinlichkeit hier ist, desto weniger falsch positive haben wir, aber desto mehr falsch negative haben wir. Das heißt, es werden mehr unschuldige Täter werden dann mehr schuldige Täter werden freigesprochen und weniger unschuldige werden verurteilt. Und umgekehrt sieht es natürlich genau andersrum aus. Also man kriegt nicht beide Wahrscheinlichkeiten beliebig gleichzeitig hoch, sondern man muss dann immer einen Kompromiss machen. Und das ist den Preis, den man hier tatsächlich dafür zahlen muss. Also deswegen bin ich auch nicht so der Fan davon, da jetzt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten dran zu wappen und dann über irgendeine konkrete Grenze zu diskutieren, wo die jetzt festgelegt werden soll. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon, alleine solche quantitativen, statistischen Aussagen zu nutzen, sondern das sollte immer in einem Kontext geschehen, so wie eben DNA- und Fingerabdrucksanalysen aktuell auch genutzt werden.
Gut, vielleicht noch als Hinweis, es gab ja schon mal eine Folge in Treuspanne, die sich genau um falsch-negativ und falsch-positiv-Pfade gedreht hat. Wer da gerne nochmal reinhören möchte, kann nochmal zurückklicken.
Da würde ich sogar noch eine Folge ergänzen, nämlich genau die letzte Folge, wo wir über die Parapsychologie gesprochen haben.
Stimmt.
Denn da war es ja genauso, dass wir ein seltenes Ereignis hatten, nämlich das seltene Ereignis, dass die Studie zufällig ein signifikantes Ergebnis gezeigt hat. Und das wird dann in der Parapsychologie gerne mit einem Beweis verwechselt, dass es das Phänomen gibt.
Mhm. Genau.
Aber jetzt lasst uns doch noch mal einen True-Crime-Fall behandeln. Also zum Fall Sally Clark. Da war ja so ein falscher Umgang mit der Statistik am Ende ein echter Albtraum, kann man sagen.
Mhm. Genau, also in dem Beispiel von eben, da, ich glaube, es waren $40, die gestohlen worden sind und die man auch nie wieder gekriegt hat. Das ist jetzt halb so schlimm. Da war sozusagen das Problem, wie die Juristerei künftig mit Wahrscheinlichkeiten umgeht, war da das größere Problem. Aber jetzt hast du den Fall Sally Clark angesprochen. Das war ein sehr trauriger Fall, denn da ist im Dezember 96 ihr Baby an plötzlichem Kindstod gestorben. Und ein Jahr später ist das Gleiche leider nochmal mit dem zweiten Kind passiert. So, und dann wurde ein Kinderarzt eingeschaltet, der gesagt hat, also in einer Nichtraucherfamilie passiert das nur in einem von 8.500 Fällen. Das ist dann zweimal passiert, das hat er jetzt wieder multipliziert und dann kommen wir zu 1 zu 72 Millionen. Ja? Und wir hatten eben die 12 Millionen, jetzt haben wir die 72 Millionen. Und im ersten Moment hat das dann auch wieder dazu geführt, dass sie zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, denn man hat ihr nicht geglaubt, dass sie unschuldig war, dass das also tatsächlich ein plötzlicher Kindstod gewesen sein könnte.
Da war die Argumentation korrekt.
Ja, also es gibt auch hier wieder keinen Beleg dafür, dass die Unabhängigkeit gegeben ist. Also man kann sich ja darüber vorstellen, wenn der Kindstod einmal auftritt, dass es dafür irgendeine Ursache gibt und dass das durchaus irgendwas mit den Umständen, mit der Genetik, mit irgendwas zu tun haben kann. Also mit irgendetwas, was die Familie nicht beeinflussen kann. Und wenn das einmal auftaucht, dann kann es auch durchaus zweimal auftauchen. Also es gibt auch hier wieder keinen Beleg für die Annahme der Unabhängigkeit. Ja, und deswegen ging der Fall dann auch später in Berufung und die Frau wurde dann auch freigesprochen. Aber ich meine, man kann sich vorstellen, wenn man einfach für einen Mord oder ja für eine Tötung von einem Kind schuldig gesprochen ist, dass man dann auch in einem Freispruch danach wahrscheinlich nicht mehr so ganz glücklich wird in seinem Leben. Also das ist schon echt tragisch und vor allem, wenn man davon ausgehen muss, dass es wahrscheinlich eben nicht eine absichtliche Tötung war. Also dann ist es gleich nochmal deutlich dramatischer und tragischer, was da passiert ist. Und selbst wenn wir jetzt einfach mal annehmen würden, dass diese 1 zu 72 Millionen wieder stimmen würden, diese Nutzung von Wahrscheinlichkeiten hier ist auch wieder grob missbräuchlich und auch etwas wieder, wo man sagen muss, sowas darf nicht passieren. Also sowas darf einfach nicht passieren. Weil ich meine, es ist klar, 1 zu 72 Millionen stimmt vielleicht als isoliertes Ereignis. Aber da sind wir wieder genau bei dem Beispiel, wo Sascha eben vorhin mit den Lottogewinnern gesprochen hat. Wenn das nur oft genug passiert und Geburten passieren nun mal oft genug, dann passiert das Ereignis auch irgendwann. Also es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass ich in irgendeiner Population mit mehreren Millionen Menschen dann ein Ereignis sehen würde. Das ist dann nicht mehr 1 zu 72 Millionen, sondern es rechnet sich dann ganz dramatisch runter, je nachdem, in welchem Kontext ich das betrachte. Das heißt, so isoliert kann ich diese Zahlen einfach nicht nehmen. Also das geht nicht. Weil wie gesagt, sonst müsste ich dann auch jeden Lottospieler verknacken, weil der ja eben die Lottogesellschaft betrogen hat. Das wäre genau dieselbe Argumentation, die auch einfach Bullshit ist, um es einfach mal so böse und klar zu sagen. Das kann man so nicht machen und es ist grob missbräuchlich und echt tragisch, was da passiert. Also das ist auch super ärgerlich. Also da, ja, sowas ärgert mich. Muss sagen.
Okay. Also wie schön, dass wir jetzt wieder beim Lotto gelandet sind. Da schließt sich nämlich für mich jetzt der Kreis. Zeit, unseren Statistikfall zu beenden. Und ja, ich denke, es ist klar geworden. Also es gibt keinen Königsweg oder die Anleitung, mit Wahrscheinlichkeit vor Gericht umzugehen. Aber natürlich kann Mathe im Gericht auch helfen, auch wenn wir jetzt hier nur Negativbeispiele genannt haben. Also es gibt bestimmt auch Positivbeispiele, wo durch Statistik unterstützend ein Fall gelöst wurde und der Richtige schuldig gesprochen wurde. Aber was vor allem helfen kann, ist wohl, dass dich die Involvierten eben damit auskennen, wie man Statistik liest oder die Wahrscheinlichkeitsregeln beherrschen. Oder echte Mathematiker involviert sind, Mathematikerinnen. Genau, damit wollen wir enden. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir nicht nur beim Aufklären von True Crime Stories helfen können, sondern wenn ihr uns Mathe-Kuriositäten oder Statistiken schickt und wir dabei unterstützen können, die zu diskutieren, zu interpretieren und aufzuklären. Deshalb meldet euch gerne bei uns, wenn ihr sowas gefunden habt. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch immer über jedes Like und jeden Follower, der weiterhin unseren Podcast hört. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss Sascha, tschüss Jochen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.